Was bedeutet Männlichkeit eigentlich?
Ich habe gerade nur so einen Ohrwurm von Herbert Grönemeyer.
Wann ist ein Mann ein Mann?
An der Oberfläche geht's dann vielleicht um Mental Load. In der Tiefe stecken ganz andere Sachen dahinter.
Warum kann ich das so schwer halten? Warum kann ich so schwer dieser Ruhepol sein, der ich sonst eigentlich bin?
Wenn wir innen nicht mitgehen, und zwar alle, unabhängig von unserem Geschlecht, ändern wir das nicht. Okay, es läuft.
Oha.
Hi, Philipp.
Hi, Helena.
Wir nennen uns nie so. Also ich nenne dich öfters Philipp, aber nennst du mich Helena?
Sehr selten.
Genau, deswegen. Das war
manchmal vergesse ich deinen Namen. Da muss ich kurz überlegen, wie heißt nochmal diese Sängerin? Ah ja, Helena Delphi, dann kann ich es mir herleiten. Aber sonst nenne ich dich bei deinen wahren Namen.
Der da wäre?
Zum Beispiel Hörns.
Hallo liebe Leute da draußen, was geht? Ich freue mich voll. Oder wir freuen uns voll.
We are back.
Wir sind wieder da.
Back on track.
Richtig schön.
Und neu auf der Couch im neuen Podcast-Studio.
Herzlich willkommen. Ihr könnt uns nicht nur hören jetzt, sondern auch sehen. Und wir sitzen hier in unserem neuen Podcast-Studio, das wir liebevoll eingerichtet haben, mit sehr viel Pflanzen um uns herum und Gedönse und einer sehr gemütlichen Couch in einem Schaufenster. Mitten in Tübingen.
Mitten in Tübingen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll, weil jetzt so zwei Kameras auf mich gerichtet sind.
Mach abwechselnd einfach.
So?
Sehr gut. Richtig gut. Also Leute, wir freuen uns mega, dass wir wieder da sind bei Wie geht Liebe. Ein Jahr waren wir nicht auf Sendung, jetzt sind wir wieder da.
Yay! Ja, next level.
Richtig gut. Und falls sich jemand wundert, weil wir es gerade von Video hatten, warum ich so wunderschön aussehe heute. Ich war heute
Du siehst doch gar nicht anders aus, sonst siehst du doch jeden Tag wunderschön aus.
Oh, du bist aber lieb. Habe ich dir aber auch eine Steilvorlage geliefert gerade. Nein, ich meinte in meinem Gesicht, weil ich habe heute so ein Glamour-Make-up drauf, weil ich war heute früh.
Warum? Erzähl mal, was hast du denn getrieben heute?
Ja, ich war nämlich heute unterwegs um 3 Uhr morgens. In Köln, weil ich um 3 Uhr aufstehen musste, weil ich beim ARD Morgenmagazin war.
Oh yeah, wer hat's gesehen? Ich war dabei.
Ja, du warst nicht dabei, aber live dabei.
Natürlich,
dabei.
Hallo, ich war live dabei.
Du warst
dabei.
Live vor der Glotze.
So
stimmt,
ja.
Genau.
Ja, im Schlafanzug.
Und deswegen habe ich so einen Lidschatten hier drauf, das habe ich normalerweise nicht, siehst du das?
Ja.
Ja, also falls ihr euch wundert, warum das so ist, wem es aufgefallen ist, das liegt an der ARD-Maske, die mich heute früh um 4 Uhr irgendwas geschminkt hat.
Ja. Passt gut? Passt zum Sofa?
Findest?
Ja.
Ja, cool.
Was hast du denn beim Morgenmagazin zu suchen?
Ja, vielen eigentlich? Dank, Herr Moderator Philipp Butters.
Ja. Erzähl doch mal.
Mein Album ist draußen und deswegen war ich beim Morgenmagazin heute. Also,
yes.
Was heißt, mein Album ist draußen? Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, ist mein Album noch nicht draußen und kommt erst übermorgen. Aber in dem Moment, wo die Folge jetzt hier draußen ist, bei allen Leuten, ist mein Album schon da. Yay! Yeah.
Und dank euch ist es auf Platz 1 der Charts eingestiegen.
Ja. Oh Gott. Das glaube ich nicht, aber wir fangen an und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, sagen wir mal so.
Auf jeden Fall ist es eine grandiose Platte und heute durftest du im Morgenmagazin vor, ich weiß nicht, wie viele Menschen da einschalten, die Quote ist irgendwie absurd hoch.
3 Millionen Leuten.
Ja.
Ja, krass, gell?
Hast du heute einfach live Klavier gespielt und gesungen um 7.50 Uhr oder was?
Ja, aber Soundcheck war um 4.30 Uhr. Und es war richtig abgefahren. Ja, das war richtig abgefahren. Also dieser Tag, wir sind immer noch an diesem Tag und irgendwie kommt mir das vor, als wäre das schon jetzt eine Woche her oder so. Crazy,
abgefahren.
Weil so viel einfach passiert ist.
Ja, das ist
ja, aber war
schon
cool,
ein Teil,
war eine coole Erfahrung auf jeden Fall.
Ein Teil der Antwort auch, was wir ein Jahr lang gemacht haben, beziehungsweise du. Weil du hast jetzt... Also
mich auf das ARD-Morgenmagazin vorbereitet.
Jeden Morgen geübt auf der Couch.
Ja.
Nein, aber es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir pausiert haben, unseren Podcast.
Mhm.
Und einer dieser Gründe, vielleicht nicht der tragendste, aber du hast einfach eine wahnsinnig tolle Platte kreiert und
cool.
Musikvideos und eine Tour geplant und voll krass, was in diesem Jahr passiert ist schon wieder. Also dieses Jahr ist, fühlt sich an schon wieder an wie 4.
Mhm. Und du hast mich krass dabei unterstützt. Möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Immer wenn du das sagst, und ich finde es so krass, weil du bist so völlig, also egal welche Ups and Downs auch waren in diesem Jahr, auch mit der Platte und auch mit dem Ganzen drumherum und ne, also, weil es war ja auch irgendwie kein geradliniger Weg, egal was war, du hast immer so krass an mich geglaubt und immer, das mich so empowert, du hast immer gesagt, hey, auch wenn es mal ich Zweifel hatte oder ich dachte so, hey, ist das wirklich mein Weg? Und ich hatte viele Zweifel, weil ich viele Ängste hatte und bin auch irgendwie gegen viele Hürden gestoßen in dem Jahr. Und du hast immer gesagt, oh mein Gott, das ist so eine geniale Platte. Mach das. So.
Ja. Yeah.
Also nicht im Sinne von, du wolltest nicht, dass ich jetzt über meine Grenzen gehe oder so, aber über die Musik warst du immer steady und hast immer gesagt, dass
ja,
es super ist.
Ja, und nicht nur die Musik, sondern auch ich weiß, und du weißt es ja auch, dass es super wichtig ist und dass es dein Weg ist. Und dass die alles, was du bis zu der fertigen Platte reingesteckt hast, ja da ist, um jetzt in die Welt zu kommen.
Danke für deinen Support, Schatz.
Klar.
Ja, wir wollen heute ein bisschen drüber reden, was wir so in diesem Jahr gemacht haben und was wir auch vor allem in diesem Jahr als Learnings mitgenommen haben, weil das war einiges, ne? Also es ist ja auch nicht ohne Grund so gewesen, dass wir ein Jahr lang nicht auf Sendung waren. Ja. Und es ist super viel passiert. Das ist nur eine Kleinigkeit, finde ich. Also man ist natürlich was Großes mit dem Album, aber im Vergleich jetzt zu allem, was uns so bewegt hat dieses Jahr, war das ein Teil. Also dieser Weg in dieses Musikbusiness, diese Auseinandersetzung auch mit dem Business an sich und was da auch energetisch irgendwie so drin lag für mich, war auch super spannend. So wie ich mir selbst begegnet bin, meinen Ängsten nochmal begegnet bin, aber auch so strukturellen Themen begegnet bin. Und ich habe viel über mich gelernt. Wo mache ich mich noch klein? Wo warte ich immer noch auf Erlaubnis von irgendwelchen Menschen in diesem Business, um meinen Weg zu gehen auch? Also das waren große Learnings zum Beispiel, aber das war ja einfach nur ein Teil. Daneben gab es noch andere Sachen. Was waren für dich so Sachen, die dieses Jahr krass waren oder die ja so jetzt direkt aufploppen?
Also einmal dieses gemeinsame Erkennen, was brauchen wir und was ist eine Voraussetzung, dass wir zum Beispiel in einer Leichtigkeit zusammen zum Beispiel Podcast aufnehmen. Also wir haben das ja immer voll gerne gemacht. Das hat uns auch Spaß gemacht und das hat uns auch genährt. Aber es war auch manches irgendwie mit allem drumherum too much, zu viel. Und ich weiß nicht genau, was dazu geführt hat, aber bei uns beiden ist ja ein Prozess losgegangen, wo jeder wirklich auch Fokus bei sich brauchte.
Oh,
und
ja.
Da sind wir so, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind so ganz gut im Abwechseln der jeweiligen tiefen Prozesse. Also letztes Jahr hast du vorausgelegt sozusagen und du bist so richtig krass nochmal durch ganz wilde Sachen durch. Und ich konnte dann den Rest so, der irgendwie wichtig war, so ganz gut halten. Und dann kamst du raus und dann bin ich so, ja genau. Und dann konnte ich so richtig reinrauschen.
Ins dunkle Tal der Tränen.
Nicht, dass ich mich dafür entschieden hätte, aber wir sind beide, wir haben beide einen auch einen neuen Weg eingeschlagen, therapeutisch, den wir auch schnell wieder verlassen
ja,
haben.
Ja, aber natürlich irgendwie doch schon, oder? Wir haben uns doch beide dazu ganz bewusst entschieden.
Ja, ja. Richtig. Also eigentlich,
also,
wir haben ja im März, glaube ich, die letzte Folge released und sind dann auch in eine Vorbereitung eines Hochzeitsfests.
Das war so schön.
Und haben bei diesem Hochzeitsfest, wo wir uns gegenseitig nochmal schöne Dinge gesagt haben und einen Art Trauschwur abgelegt haben, gesagt,
Ehegelübde,
entscheiden uns. Nee, wie haben wir es gesagt?
Wir haben wörtlich gesagt, wir entscheiden uns dafür, die zu der Frau, das meinst du, ne?
Ja, ja.
Zu der Frau und dem Mann zu werden, wie wir gemeint sind.
Wie wir gemeint sind.
Also das hört sich jetzt so ein bisschen...
Im Ursprung.
Ja, genau.
Ohne den ganzen Rotz, der sich da drüber legt.
Also wir haben uns eigentlich auf unserer Hochzeit geschworen, wir selbst zu werden.
Und dadurch so uns richtig in die Scheiße geritten. In die Heilungsscheiße.
Das hast du ja geil zusammengefasst. Ja, ist leider so. Also, muss man so sagen.
Wir sind beide so, wir wollen es halt so voll wissen. Und wir spüren, hey, da ist in uns noch mehr möglich im Sinne von, man kann sich immer noch freier fühlen und mehr im Frieden und es gibt Möglichkeiten, dahin zu kommen.
Ja, und nicht nur so selbstoptimierermäßig, sondern auch so,
gar nicht.
Wo sind meine Limitierungen? Also im Sinne von, ach, ich will einfach noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern auch so, okay, krass, ich bin hier komplett unfrei. Also
Ich will schon mehr, aber ich will halt mehr ich sein.
Genau, das meinte ich. Ja. Aber es kam nicht nur aus so einem höher, schneller, weiter Gedanken, sondern auch aus einem Leidensdruck, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, so, also hat sich gerade für ein bisschen angehört, so, ich will mehr vom Leben und deswegen entscheide ich mich jetzt freiwillig, in eine depressive Phase reinzurutschen und mir nochmal echt meinen ganzen Scheiß reinzuziehen. Sondern, also ich hatte das jetzt so bewusst nicht vor. Aber ich merke natürlich, oder ich habe letztes Jahr gemerkt, ich glaube es war im September oder so, ich habe im August die erste Single rausgebracht, 2025.
Mhm,
und dann hat es mich so reingerissen in die Scheiße, dass ich auch erstmal im Mira-Kontext mehr oder weniger arbeitsunfähig war, gell? Es war ja eine richtig, es ist schon wieder, es
ja,
fühlt sich schon wieder an, als wäre es 10 Jahre her. Aber es war richtig krass. Ich war September, Oktober, November, auch Dezember noch.
Ja.
Es gab viele Tage, an denen ich gefühlt, war natürlich nicht so, weil ich bin auch noch Mutter und habe ein Haus und man kann nicht einfach nur im Bett liegen oder auf dem Sessel sitzen. Aber es gab viele Tage, in denen ich gefühlt in diesem Sessel saß, der jetzt mittlerweile Gott sei Dank seinen Platz gewechselt hat, weil der stand die ganze Zeit in diesem Esszimmer. Ja,
aus dem wurde der von einem Hund besetzt.
Und hab nichts hingekriegt, gell?
Ja.
Ich kann mich erinnern, es gab Tage, da war mein Nervensystem so auf Anschlag, dass du mich da was gefragt hast, weil du hast dann auch viel übernommen, auch in der Firma. Falls jemand nicht weiß, Mira und das fliegende Haus, das meine ich damit. Hast du auch viel in der Führung irgendwie mit aufgefangen und so? Es gab Tage, da hast du mich irgendwie in der Küche standen, hast du mich was gefragt, so, hey, wie ist es eigentlich mit dem Mira-Club, das und das oder so?
Mm.
Und ich so, ich kann nicht, ich habe keine Kapazität mehr. Ja. Lass mich in Ruhe. Und voll den Nervenzusammenbruch, halben Nervenzusammenbruch gekriegt hat, nur weil du eine Frage gestellt hast.
Es war eher so ein Dauernervenzusammenbruch, der dann nur so einen Peak gekriegt hat. Ja, war wild. War echt wild. Und
Scheiße.
Und was hast du daraus mitgenommen?
Richtig viel. Also für mich war die Phase wichtig, weil ich vielen Gefühlen das erste Mal richtig, richtig begegnet bin. Und man sagt es ja immer so, ja, ist wichtig, die Sachen zu fühlen und so. Aber die Psyche ist halt schlau. Die schützt dich, bis du ready bist.
Ja.
Die schützt dich, bis du sicher genug bist, auch in deinen Beziehungen, in deinem Umfeld und auch, also du kriegst nicht random irgendwelche Sachen reingespült, sondern wenn du, also zumindest kann ich das für mich so sagen, es dosiert sich schon immer ganz gut und das war einfach dran. Und
so, wenn der Raum da ist, wo es auch wirklich gesehen werden kann.
Mhm. Und ich habe viele Sachen vor allem auf Körperebene das erste Mal gespürt. Kannst du dich noch dran erinnern, wie ich dann so dir erzählt habe, so, oh mein Gott, ich habe so krasse Rückenschmerzen auf einmal und so krasse Bauchschmerzen und Übelkeit und so. Ich habe auf einmal so Körpersymptome gekriegt von der Traumatisierung einfach. Und das hatte ich davor nicht. Ich war so abgeschalten teilweise noch von meinem Körper.
Einfach den Körper einfach angefangen, mehr wahrzunehmen.
Ja. Ich habe mich als Menschen mehr verkörpert.
Mhm.
Und das war der krasseste Prozess für mich. Und da kam natürlich einfach unglaublich viel hoch. Ganz viel Verzweiflung, Dunkelheit, Traurigkeit, keine Ahnung. Ganz, ganz viele ganz krasse Gefühle.
Mhm. Ja, ich muss kurz diese Heizung ausschalten. Hier fängt es an zu knacken.
Das stresst mich total. Stört dich das? Ja. Weil man hört es, glaube ich, auf dem Mikrofon nicht. Es ist...
Ja, dann muss ich mich einfach nur kurz...
Nein, du kannst es machen, wie du willst.
Nee, ich kann mich dann drauf einlassen.
Hier ist so eine komische Heizung. Jemand, der mal in meinem Online-Seminar
weiß... Die könnte man über WLAN steuern, Leute.
Kennt diese Heizung, weil ich darauf mal meinen Hausschuh verbrannt habe.
Stimmt. Alter, das war so witzig. Da haben wir irgendwie mit reingeschaut, um zu gucken, ob es technisch alles funktioniert. Und plötzlich wurde es immer nebliger da drin.
In meinem Online-Seminar. Also
das war so ein Online-Seminar mit Kamera. Ja. Und also, was ist denn das? Und das ist, du bist halt auch so witzig, weil ich glaube, 95% der Menschheit würde das halt sofort auffallen, dass hier irgendwas komisch ist, irgendwas riecht komisch. Du merkst es erst, als du eigentlich schon so eine halbe Rauchvergiftung hast, weil wirklich der Raum war von Rauch gefüllt, weil dein Haus schon auf dieser Heizung abgeraucht ist. So funny. Ich liebe das. Ich liebe sowas an dir wirklich. Das bringt mich so zum Lachen. Und du weißt, ich lache dich nicht aus. Ich finde es einfach nur süß.
Oh, funny.
Okay, ja, genau. Also die Heizung Ronny ist wieder da.
Die Heizung ist wieder da. Ja, aber genau, das war so, würde ich sagen, eins meiner Hauptlearnings. Wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich mal so mehr im Körper bin? Und das war aber mega cool, weil diese Episode meines Lebens den Grundstein gelegt hat, also dieses Zulassen von Körperempfindungen oder dass ich halt ready war dafür, hat den Grundstein gelegt, dass ich dann jetzt im Frühjahr dieses Jahres so ganz wichtige Schritte in meine Größe machen konnte. Ich konnte ein paar Entscheidungen treffen, weil ich eine größere Stabilität in mir selber gefühlt habe. Und das ist halt der Weg, gell? Wenn du Sachen wirklich verkörperst, wenn du wirklich im Körper bist, kannst du viel wissen, wie du willst hier oben.
Ja.
Es nützt dir schon was, aber es ist nicht das Ganze.
Es schafft, glaube ich, eine Voraussetzung oder kreiert mit diesem Raum, in dem das dann passieren kann, auf der Körperebene.
Genau, glaube ich auch. Und dann war es eben so, dass ich mich viel stabiler gefühlt habe, aber nicht stabiler im Sinne von, da merke ich auch, dass ich einen falschen Begriff von stabil hatte immer in meinem Leben. Hm. Stabil oder stabiler bedeutet in meinem Fall nicht besser, sondern einfach präsenter mit dem, was ist.
Sein können damit.
Ja. Präsent und, sein. Und damit halt kriegst du ein krasses Selbstvertrauen, weil dir kann es richtig scheiße gehen, also so wie es mir auch ging. Aber du lernst dadurch auch, und ich spüre den Schmerz und ich spüre das und ich spüre jenes. Aber ich überlebe das halt auch irgendwie. Und diese Erfahrung, ich überlebe das mit mir, in mir, in meinem Körper, ich kann das halten.
Es hat dich nicht mehr so umgeknallt.
Es hat mich schon umgeknallt, aber ich habe mich selber nicht mehr verlassen.
Ja, ja.
Und das ist der Unterschied.
Ja, Mann.
Ich habe meinen Körper halt nicht mehr in der Form. Ich habe immer noch, und ich möchte es auch sagen, es gibt halt Momente, da spürst du so, hey, jetzt brauche ich eine Ablenkung oder jetzt brauche ich dieses und jenes. Man darf das auch nicht zu einem Sport erklären. Wie sehr kann ich mich mit meinen unangenehmen, traumatischen Gefühlen auseinandersetzen? Da muss man auch immer eine gute Basis finden oder Balance finden zwischen, ich lasse das zu, ich fühle das, ich bin präsent damit und hey, jetzt merke ich, es ist mir zu viel und ich flippe es wieder raus. So ist auch cool, aber wie gesagt, diese Phase hat mir eine Stabilität gegeben oder hat mir erstmal beigebracht, was Stabilität auf dem Level erstmal bedeutet. Nämlich nicht, dass es dir gut geht und dass du keine Probleme hast, sondern dass, dass du das schon halten kannst. Und dann konnte ich, wie gesagt, im Frühjahr jetzt viele Entscheidungen treffen. Ich konnte mich von ein paar Menschen aus meinem Leben trennen, wo ich erkannt habe, dass mich das eigentlich klein hält, die Beziehung. Und ich konnte Dinge so hinter mir lassen, die mich auch in mir klein gehalten haben.
Mhm.
Aber jetzt zu dir.
Ich fand das
Wie war es bei dir?
Ja, ich habe verschiedene neue Dinge ausprobiert. Wir hatten in unserer Beziehung ganz viel darüber gesprochen, was bedeutet das, die innere Männlichkeit, die innere Weiblichkeit, diese Qualitäten, was ist eigentlich für uns stimmig in der Beziehung, was passiert, wenn wir beide voll in unserer männlichen Energie sind und da drauf, oder ich in meiner weiblichen, du in der männlichen, oder ja, das hat uns ja ganz viel beschäftigt. Und ich habe gemerkt, ich habe mir wird es gut tun, oder wir beide haben gedacht, es wäre gut, mal vielleicht so einen Input mal von außen zu bekommen. Und dann habe ich mich da ein bisschen auf die Suche gemacht und bin dann auf so einen Männercoach gestoßen. du grinst schon. Und
wir sind ja auf mehrere Männercoaches gestoßen. Wir haben da so ein bisschen rumgeguckt und geguckt, was da so abgeht
in dieser Szene. Aber nicht nur in dieser Szene. Also wir haben beide neue Sachen ausprobiert, neue Menschen kennengelernt, uns geöffnet für neuen Input. Und es ist ja so, dass man, oder zumindest ich, und ich glaube du auch, dass man da erstmal relativ offen ist. Und so, so denkt, da kommt jetzt, oder man hat die Hoffnung, dass da jetzt irgendwie coole Erkenntnisse rüberkommen und so. Und ich persönlich, das habe ich, glaube ich, auch in früheren Folgen schon manchmal angesprochen, ich habe mich oft nicht so zugehörig gefühlt in diesen Jungs- und Männergruppierungen. Also ich habe früh viel Kontakt eher auch zu weiblichen Freunden, Freundinnen gesucht, weil mir irgendwie so viel gefehlt hat, manchmal so in diesen Jungs-Klicken-Gelaber-Gedöns. Und hatte da dann auch immer wieder so Zweifel, so warum bin ich da so anders wie so viele andere, die ich kannte? Und da war eben auch so ein Anteil in mir, der da noch sehr unsicher war mit dieser, was bedeutet Männlichkeit eigentlich für mich? So. Und dann, willst du was sagen?
Ich habe gerade nur so einen Ohrwurm von Herbert Grönemeyer.
Wann ist ein Mann ein Mann? Naja, auf jeden Fall habe ich dann 2, 3, maximal 4 Termine gehabt online mit diesem Männercoach, bis ich gemerkt habe, ey, voll scheiße. Also, crazy. Da waren gute Sachen dabei, aber er hat manchmal so Vergleiche gezogen zu seiner Beziehung. Und dann ist da mal so ein Spruch gefallen, wo er gesagt hat, ja, und wenn es dann so und so ist, dann überlege ich mir auch zweimal, ob ich ihn jetzt reinstecke.
Ah, ja. Mhm. Ja.
Ich jetzt einfach mal kurz so rausballern, weil so kam es ja bei mir auch an, wo ich dann so dachte, hey, warte mal, was bedeutet das jetzt? Ist das jetzt eine Art von Talk, den man spricht unter Männern? Weil es irgendwie, ja, was steckt da dahinter? Ist
Sexismus?
Ja, danke. Und
oh Mann.
Dann habe ich schon gedacht, okay, irgendwie ein bisschen strange und hatte schon nicht mehr so ein gutes Gefühl. Und dann hatte er noch gemeint, es wäre sinnvoll, dass ihr zusammen mal einen Call macht, dass er auch mit dir mal spricht. Und daraufhin hast du von ihm eine E-Mail bekommen, die inhaltlich sowas von Mist beinhaltet hat, dass für mich direkt klar war, dass ich diese Zusammenarbeit beende. Ja, weil sich auch da einfach krass dieses Thema irgendwie Patriarchat und Sexismus irgendwie gezeigt hat. In dem Gewand des geheilten Mannes. Und das war nur eine Geschichte. Und ich führe wohin, weil du gefragt hast, was ist mein wichtiges Learning? Interessanterweise haben wir da beide einen sehr ähnlichen Weg gemacht, weil wir dann auch beide körpertherapeutisch noch was gemacht haben mit so Kranio-Körpertherapie, was bei mir total viel ganz, ganz Gutes bewirkt hat. Ich glaube, das hat einen Grundstein gelegt für alles, was jetzt bei mir passieren konnte, auch wenn es richtig tief runterging, aber das ist ja alles Heilung. Wo wir auch da so Strukturen festgestellt haben und noch in einem weiteren Fall und eines Tages, ja, wo du auch sehr verletzt warst und enttäuscht warst von diesem einen Vorfall mit auch einem männlichen Coach, dem wir sehr vertraut haben, ist mir so klar geworden, hey, wir lernen gerade, dass wir unsere Wahrheit in uns spüren können und müssen. Und wir müssen nicht immer alles da draußen suchen. Also wir ganz persönlich auf in diesem Entwicklungslevel. Das heißt nicht, dass ich jetzt nicht auch therapeutische Unterstützung mir gerade gönne. Aber das war so ein geiles Zurückkommen in eine Eigenverantwortung. Das hat sich so gut angefühlt. Also eine Selbstermächtigung.
Ja, das war
ja, wie würdest du das beschreiben?
Das war ja schon krass, weil das, was du gerade erzählt hast, es war einfach so, dass wir an einigen Ecken und Enden uns von Menschen getrennt haben, von denen wir uns öfter mal irgendwie Rat geholt hatten in den letzten Jahren. 2 oder 3 Leute, ne? Und zusätzlich noch andere, die uns auf dem Weg jetzt letztes Jahr irgendwie begegnet sind. Und wir sind Menschen, ja, die sich erstmal selber an die Nase fassen. Also wir sind ja auch hilfesuchend. Was habe ich? Ach so, oh Gott, oh mein Gott, was für ein fucking Dad-Joke war das. Er hat mir gerade, für alle, die jetzt nicht das Video gesehen haben, an die Nase gefasst.
Sehr zärtlich.
Oh, dankeschön dafür. Nee, ich meine, warum gehst du nach außen, also auch mit dem Job, den wir machen? Ja, also wir sind ja nicht seit gestern auf diesem Weg. Und trotzdem sind wir verstärkt letztes Jahr nochmal raus und haben gesagt, boah, wir kommen voll an unsere Grenzen. Jeder persönlich, teilweise auch in der Beziehung, wir Konflikte hatten und so. Und dann sind wir rausgegangen und waren echt so 2 Mäuse, hilfesuchend auf der Suche nach einem Korn oder einem Stück Käse.
Hilfe.
Da draußen. Hilfe, bitte helft uns. Wie kann ich meine männliche Energie, meine weibliche Energie noch verbessern?
Hast du sie? Hast du meine männliche Energie? meine Frau hat gesagt, ich soll mal gucken.
Oh shit. Ja, so war es halt leider auch ein bisschen, gell? Wir sind irgendwie raus und haben nach Antworten gesucht. Und waren auch ein bisschen, also im Nachhinein ein bisschen verseucht tatsächlich von dieser, ja, von diesen Meinungsmache-Kacke auf Social Media, muss ich auch sagen. Also das, was du gerade im Witz gesagt hast mit hier männliche Energie, weibliche Energie und so, das ist, war ja auch so. Also ich glaube, und da können wir uns auch beide irgendwie auch wiederum an die Nase fassen. Egal, aber worauf fällt ich gerade hinaus? Dass wir wie die hilfensuchenden Mäuse nach außen gegangen sind und gesagt haben, komm, wir sind mega offen und wir suchen eigentlich nach der Person, die uns sagt, wie es geht. Und dann haben wir 70.000 Erfahrungen gemacht und die waren krass. Also hier geht es nicht darum, dass uns jemand etwas gespiegelt hat oder gesagt hat, wo wir hingucken sollen oder Verantwortung übernehmen müssen. Und wir dann gesagt haben, nee, der ist aber kein guter Coach, sondern es geht hier um wirkliche Grenzüberschreitungen, maximal unprofessionelles Verhalten von Therapeuten und Coaches, sexistische Aussagen. Ich kann mal eins zitieren, als wir mal zusammen in einem Coaching waren und ich darüber berichtet habe, ich hatte irgendwie ein Thema mit Aufmerksamkeit. Also es ging irgendwie darum, dass du mir mehr Aufmerksamkeit schenken sollst oder was auch immer. Und dann sagt der Therapeut zu uns und grinst dich dabei so komisch an, ja, dann soll der Philipp dir halt nächstes Mal, wenn du nach Hause kommst, Sprühsahne auf den Kopf sprühen.
Das war noch
mit einer suffisanten Ekelhaftigkeit, mit einem blöden Grinsen. Nur ist es nur ein Beispiel. Dieser Mensch arbeitet professionell als Coach, als Mensch, der achtsam mit Menschen arbeiten soll. Wir haben Sachen gehört, ich will gar nicht so tief rein, weil ich schon wieder merke, dass es mich aufregt. Aber wir haben Sachen gehört in diesem Jahr von Leuten, die sich teilweise traumaachtsam auf die Fahne schreiben, wo ich mit meinem Wissen, das ich ja auch habe, oder du auch aus der Branche, sage ich jetzt mal, Fachwissen und auch unsere Freundinnen und Menschen, denen wir wiederum vertrauen, die ein großes Fachwissen auch haben darüber, alle nur mit dem Kopf geschüttelt haben, gesagt haben, was geht bei den Leuten ab? Und dann jedes Mal, wenn uns das passiert ist, waren wir dann so, okay, wo ist die nächste Hilfe? Haben aber jedes Mal ein Stück weit mehr verstanden, dass wir hier eigentlich zu was anderem aufgerufen sind. Nämlich diese Abhängigkeit einmal zu erkennen und mehr zu unserer Wahrheit zu finden. Und ich habe für mich verstanden, dass ich dass ich die Form von Abhängigkeit nicht mehr brauche, von einer Meinung von von einem Coach da draußen oder so. Ja.
Es ist so, ne, ich finde das so spannend. Wir, ich beobachte das bei mir, aber auch bei uns, wie wir so durch unsere Wellen gehen. Und dann ist so eine Welle geschafft. Und dann fühlt man sich sehr klar, sehr gecheckt, irgendwie stabil und erwachsen. Und dann kommt irgendwie eine neue Schicht, eine neue Thematik, irgendwas, was als nächstes dran ist. Und plötzlich fühlt man sich wieder komplett lost. Also, wenn ich jetzt zurückdenke an uns beide, da im letzten Jahr, ja, wie diese zwei Mäuse, wir waren plötzlich wieder wie so ein bisschen orientierungslose Kids, wo von dem, von dieser Qualität von Gechecktheit, die ein paar Monate vorher noch da war, weil da eben ja andere Themen bearbeitet wurden, ja, wie das alles wie weg war und man überfordert war erstmal und dann natürlich denkt, okay, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, mich zu sortieren. Und ich glaube, das ist ein Prozess, wenn man sich diesem Prozess öffnet, dass man da auch immer wieder landet und vielleicht braucht auch manchmal ein bisschen mehr Geduld.
Auf jeden Fall.
Also
aber
nicht so,
ich habe gerade keine Geduld, weil ich merke, dass ich unbedingt was erzählen muss.
Ja. Erzähl.
Und zwar, weil wir gerade hier die größten Learnings aus dem letzten Jahr als Thema haben und wir gerade über Männercoach geredet haben. Ich möchte ganz deutlich ein Learning aussprechen und das richtet sich an alle Menschen hier draußen. Ich habe es vorher so halb angesprochen. Diese Social-Media-Bubble ist voll von Leuten, die euch erzählt, wie Beziehung funktioniert, wie männliche Energie funktioniert, wie weibliche Energie funktioniert. Vieles davon ist richtig, kommt auf den Kontext drauf an, vieles davon ist komplett falsch. Aber was mir immer wieder begegnet ist, also das Erste, was ich gelernt habe, ist, lass dich davon nicht so einlullen und egal in welcher Beziehung ihr seid, glaubt nicht alles, was da in einem Reel erzählt wird, weil viele Leute stellen sich einfach auch selbst nur dar auf Social Media, auch wenn es um Weiblichkeit und Männlichkeit geht, da geht es ganz viel darum, dass dann ein Typ da steht, der irgendwie, ja, auch irgendwelche Sachen im Leben gerissen hat und dann vielleicht auch in dieser Selbstdarstellung wieder eine Identität findet, ja, jetzt dir als Frau zu erzählen, wie ein geheilter Mann dich behandeln würde. Und ist eine große Gefahr für unser aller Beziehungen und damit meine ich auch unsere, weil wir da, also ich kann es für mich sagen, ich da auch teilweise mich habe beeinflussen lassen.
Ja.
Und das sollten wir nicht tun. Und ich weiß, dass Beziehung oft auch mit Schmerz verbunden ist, weil wir uns gegenseitig triggern oder weil wir uns einen Spiegel vorhalten oder weil der Partner nicht perfekt ist. Und wenn wir dann in diese scheiß Instagram-Falle tappen, wo irgend so ein bärtiger Dude dir irgendwas
nichts
erzählt, von wegen, wie er dich behandeln würde, weil er ist ja ein sicher gebundener Mann. Und der vermeidend gebundene Mann, der macht aber das und das. Oder einer, der wirklich ein Mann geworden ist, der würde das und das mit dir machen. Und jemand, der noch ein innerer Junge ist, der macht es aber so und so. Also man kann in dieses Rabbit Hole reinfallen. Und es gibt auch Dinge, die daran gut sind. Weil meistens haben diese Männer, in dem Fall, inhaltlich nicht mal Unrecht. Aber trotzdem ist es eine Gefahr für eine Beziehung. Weil Beziehung so nicht funktioniert, Mann. Und weil wir uns halt lieben und eine Entscheidung treffen, miteinander zu sein, so wie wir sind, auf dem Entwicklungsstand, wo wir auch sind, gegenseitig, by the way, uns so anzunehmen und uns zu begleiten auf diesem Weg des Wachstums. Oder Beziehung ist auf einmal irgendwie ein Kuhhandel, wo ich abchecken kann, ah ja, ist jetzt Red Flag oder Green Flag oder ist er jetzt hier schon? Ah ja, nee, da ist aber noch im Inneren kleinen Jungen. Nee, geh mal bitte zum Männercoach. So, große Gefahr. Genauso andersrum, ich spreche jetzt halt von meiner Perspektive, weil ich gemerkt habe, dass ich da teilweise reingefallen bin. Gibt es aber andersrum ja genauso, wo es dann darum geht, wie hat eine Frau zu sein, wenn sie in ihrer weiblichen Energie ist, ist genauso toxisch, liebe Leute. So, das war das erste Learning. Und das zweite ist, passt ein bisschen da rein, dass wir, wie schon eben erzählt, so viele Therapieerfahrungen gemacht haben oder Coaching-Erfahrungen gemacht haben, wo wir gemerkt haben, wie viel Sexismus und auch Frauenfeindlichkeit und auch patriarchale Strukturen.
Und auch von oben herab Unabhängigkeiten schaffen.
In so einem therapeutischen Kontext immer noch stattfinden, leider. Und da konnten wir Gott sei Dank gut reinfühlen und merken so, ach krass, da ist jetzt eine Frau zum Beispiel, die ist zwei Generationen älter als ich und die erzählt mir jetzt was übers Frausein beispielsweise. Und die erzählt mir jetzt was, wie ich weich zu sein habe oder dass ich keine Erwartungen haben darf oder dass ich das nicht darf oder jenes nicht darf. Und in dem Moment glaube ich ihr das, weil da ja auch ein Abhängigkeits- und Machtverhältnis in der Therapie wiederum besteht. Ich komme ja mit einer Not in den Raum. So, aber ein halbes Jahr später gucke ich auf diese Situation und sage, krass, dass ich das mitgemacht habe, krass, dass ich das geglaubt habe, krass, wie klein ich war in diesem Raum und krass, wie patriarchal geprägt diese Aussagen beispielsweise dieser Frau waren. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, wie toxisch diese Spiri-Bubble ist, die dir wirklich so eine toxische Positivität auch verkaufen will, die uns auch ein Stück weit klein hält, vor allem als Frauen, mit diesem Märchen der weiblichen Energie und der Weichheit und was für ein Bullshit. Ja, und das möchte ich auch einmal da lassen. Das ist auch ein Riesen-Learning von mir. Lass uns das bitte genauer beleuchten, welchen Menschen wir da welche Macht in Anführungsstrichen geben, uns zu beeinflussen und wo wir uns diese Tipps und Hilfe holen. Mhm. Ja, und weil das ist so weit verbreitet, Mann. Mhm.
Und zu dem, was du gerade gesagt hast, wir tragen alle diese Energien und Anteile in uns. Also diese, wir können uns entscheiden, ja, wollen wir in diese Weichheit gehen oder brauchen wir gerade was anderes? Wir haben diese männliche, weibliche, diese Geschichten in uns. Es ist nicht dieses, du musst jetzt einfach nur weich sein, sondern es ist ja auch schön, mal weich zu sein. So, aber es, wie du schon sagst, es spielt so viel eine Rolle. Was bist du für ein Mensch und was ist eure Beziehungsdynamik? Und ja, ich meine, wenn du keine Erwartungen hättest, dann könnten wir uns auch nicht irgendwo hin entwickeln oder also.
Wir haben alle männliche und weibliche Anteile in uns. Wir sind alle alles. Und natürlich ist es cool, finde ich, als Paar ein Bewusstsein darüber zu haben, weil wir haben auch gelernt, dass es cool ist, damit achtsamer umzugehen, weil es eben was mit uns macht, je nachdem, in welcher Energie wir gerade so sind. Und deswegen ist es natürlich auch cool, da ein Gefühl dafür zu haben und es ein bisschen bewusster steuern zu können. Aber es ist so toxisch, euch Männern das oder das vorzuschreiben. Genauso toxisch ist es halt uns Frauen, das oder das vorzuschreiben. Ja. Das ist alte Welt.
Ja, voll.
Und ich liebe es, dass wir da so viele Learnings machen konnten, dass wir uns davon befreien konnten. Das ist so schön.
Ja, und was ich so feiere, und das ist auch für mich so eine Inspiration und so, wie du, also du bist eine Frau, die in den letzten 5 Jahren ein Riesenprojekt hochgezogen hat, eine tolle Firma und machst gleichzeitig gerade eine Musikkarriere und bist ja konfrontiert mit diesen ganzen Strukturen aus dieser alten Zeit. Und also es gab ja jetzt heute im MoMA so eine Situation, wo der Moderator dich dann gefragt hat, wie war diese Frage? Ja, und wer hat dir das jetzt ermöglicht, dass jetzt deine Platte kommt? Oder was war das andere?
Wie kam das jetzt, dass jetzt jemand gedacht hat, ach, die gucken wir uns genauer an?
Ja, genau.
Also so dieses Narrativ von entdeckt werden, gefördert werden müssen als Frau, als wäre da irgend so ein alter weißer Mann gesessen bei irgendeiner Plattenfirma und hätte gesagt, oh, die Helena Delphi, die hat aber jetzt eine Chance verdient.
Komm, die laden wir mal ein und fragen sie, ob sie vielleicht mit uns zusammenarbeiten will. Mhm. Und ich finde es so erstaunlich, also mit was für einer Klarheit also das hätte dich vor 2-3 Jahren, glaube ich, noch richtig abgefuckt. Also natürlich ist es immer noch scheiße, aber du bist so in so einer Stabilität und sagst so, yo, also wirklich, das ist so neue Welt, ich bin's, hallo. Mega.
Ja,
es ist halt schon auch ein Kampf, den du kämpfst.
Ja, teilweise. Ich habe gerade witzigerweise gedacht, dass ich jetzt antworten würde, dass ich keine Lust mehr habe, meine Energie in den Kampf reinzustecken, sondern gerne eben mir denke dann in so einem Moment, wenn jemand sowas sagt, dann denke ich halt, ja, beantworte ich das auf meine Art und Weise. Gehe da gar nicht drauf ein.
Ja.
Weißt du, so, das ist neu. Ich habe keinen Bock mehr, meine Energie da drin zu verlieren.
Ja. Mhm.
Sondern es juckt nicht. So, weißt du?
Mhm.
Und dementsprechend würde ich es gar nicht als Kampf bezeichnen. Das war in der Vergangenheit oft ein Kampf. Ja. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich so denke, nee, ich mache jetzt einfach. Ich mache jetzt so, wie es mir passt. So, ja. Ohne mit jemandem zu kämpfen. Und ich glaube, damit habe ich einfach den meisten Effekt, den größten Effekt.
Mit Sicherheit.
Vor allem für mich selbst, so in allererster Linie. Spiegelt sich auch ein bisschen in unserer Beziehung, glaube ich, so diese Entwicklung.
Ja.
Ich habe früher viel mehr mit dir gekämpft.
Ja.
So.
Es ist wie ein zu sich kommen, zu seiner Wahrheit kommen, ja, dieser Prozess, den wir machen, so, was ist meine Wahrheit? Und sich mit dieser Wahrheit und dieser Klarheit, das schafft ja auch Sicherheit wiederum gegenseitig, sich damit zu begegnen. Und das lädt ein, alten Kram aufzubrechen.
Weißt du, was, glaube ich, auch ein Stichwort ist, was wir beide sehr gelernt haben im letzten Jahr? Beide. Verantwortung.
Eigenverantwortung, ja.
Na, das kam mir gerade, ne? Also weniger kämpfen. Also ich bin einfach mehr in meiner Eigenverantwortung auf so einer emotionalen, nee, doch. Ich bin mehr in meiner Eigenverantwortung auf einer emotionalen Ebene. So.
Ja.
Und weniger kämpfen heißt gar nicht mehr Ja und Amen sagen, sondern manchmal sogar das Gegenteil. Sondern sich auch mehr hinstellen zu können und sagen, nö, so nicht mit mir. So, raff dich. Also Grenzen setzen.
Grenzen setzen. Das ist auch was wir lernen. Boah, das war tatsächlich, weil du vorher gesagt hast, so, was waren so meine Learnings. Es ist für mich nochmal richtig tief gehen, okay, was bedeutet es für mich wirklich, Grenzen zu erkennen und die zu setzen? Also das war mir gar nicht so bewusst, wie viel ich da noch entwickeln darf, was das Thema angeht. Mhm. Und da waren wir beide, glaube ich, auch auf einem ähnlichen Prozess so. Oder sind es nach wie vor.
Voll. Und auch zu erkennen, wie viel halt doch, ne, an dieser Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, einfach mit den inneren Kindanteilen zu tun hat. Das haben wir beide gecheckt. Also meine emotionale Eigenverantwortung, eigene innere Stabilität auch nochmal so. Doch nochmal irgendwie Resten von Verlustängsten zu begegnen oder. Hey, immer wieder hat es mich hingeführt auf, welches innere Mädchen hockt da immer noch und wartet und will abgeholt werden? So. Ja.
Mhm.
Bei dir auch.
Ja.
Also, magst du was dazu sagen? Ich fand das nämlich mega spannend. Da haben wir auch viel drüber geredet, wie... wenn es jetzt gerade, weil, um mal vielleicht kurz die Brücke zu schlagen zum Männercoach.
Ja.
So, was ist denn dein größtes Learning zum Thema männliche Verantwortung gewesen? Oder oder auch fehlende männliche Verantwortung? Mhm. Weil da haben wir ganz viel drüber geredet, dass es in der Gesellschaft ja viele, viele Männer gibt, die in so einem Vermeidermodus sind und nicht hingucken wollen und ihren Scheiß nicht regeln wollen, emotional, aber auch im, checkst, was ich meine, ne? Ja. Hast du Bock dazu noch ein bisschen was
gerne
zu sagen?
Also, ich glaube, dass sehr, sehr viele Männer vielleicht was Ähnliches erleben in ihrer Kindheit, nämlich, dass man mit Eltern aufwächst, wo vielleicht auch der Vater nicht so ganz präsent ist, zum Beispiel auch emotional nicht so da, sondern ja, okay, ich muss arbeiten und dies und das und dann fehlt da was. Dann ist da kein emotionaler Halt für die Mutter zum Beispiel. Und viele Kinder, egal ob Mädels oder Jungs, aber ich spreche jetzt von Jungs, weil ich einer bin, versuchen, das zu ersetzen. Diese fehlende väterliche oder partnerschaftliche für die Mutter Präsenz und scheitern daran, können nur daran scheitern und erleben dabei ein ständiges Versagen und sich selbst verurteilen und ein großer Schmerz, es nicht recht machen zu können. Und
dem Weiblichen gegenüber auch.
Ja, ne? Der Mutter gegenüber, dem Weibchen gegenüber, nicht gerecht zu werden. Und da kommt ein großer Schmerz mit. Ja, wenn die Emotionen der Mutter, ja, der Weiblichkeit, die weibliche Person, die prägende Beziehungsperson, wenn da so eine Dynamik da ist. Und wenn wir dann an unsere Themen gekommen sind und in Streit gekommen sind oder Kampf, zu entlarven, was ist das für ein Schmerz in mir, der mich komplett so stresst, blockiert, eng macht, in Widerstand gehen lässt. Und da guckt fast keiner hin. Und das ist so mein Weg gerade, da zu erkennen, okay, was hat der kleine Philipp versucht zu halten, was er nicht geschafft hat. Und was sich dann eben, ja, du hast vorher von deinem inneren kleinen Mädchen gesprochen, so was dieser kleine Junge da plötzlich in Panik gerät, wenn du emotional mit Wut, mit was weiß ich, deinen Gefühlen Ausdruck verleihst. So, warum kann ich das so schwer halten? Warum kann ich so schwer dieser Ruhepol sein, der ich sonst eigentlich bin? Und das macht auch diesen Prozess bei mir aus, der auch für mich Anfang des Jahres richtig heftig wurde, weil da so richtig aus meinem Nervensystem jetzt Dinge hochkamen und kommen, die eine ganz neue Qualität für mich haben. Und wir haben darüber gesprochen und haben festgestellt, dass das alles mit einer der größten Ursachen und Wurzeln in diesem uralten Patriarchat hat.
Alter, erstmal danke fürs offen Berichten. Und dann denke ich mir, genau diese Dynamik, okay, von inneren kleinen Jungs in Männern, denen es ultra schwerfällt, konfrontiert zu sein mit Emotionen.
Mit weiblichen Emotionen.
Ja, oder generell Emotionen, weil auch Emotionen in sich.
Ja, ja.
Okay, also ich würde es einfach mal grundsätzlich,
richtig,
weil einfach der Vater so gefehlt hat und das Vorbild so gefehlt hat, wie gehen wir denn stabil damit um? Und weil das schon so früh aufgrund dieser abwesenden Väter, und mit abwesend meine ich nicht immer physisch abwesend, emotional abwesend, okay, auch so eine Parentifizierung stattgefunden hat, in vielen Fällen, dass da die kleinen Jungs versucht haben, etwas zu sein für Mama. Großes Thema im Patriarchat, alleingelassene Mütter, Riesenthema, überlastete Mütter, komplett verzweifelte Mütter, die Kinder dieser Mütter versuchen Lücken zu füllen, die sie niemals füllen können. Wenn das ein Junge ist, er versucht automatisch den Job des Vaters zu übernehmen. Er wird daran scheitern. Also
auf dieser emotionalen Ebene.
Ja. Genau, also entsteht ein Gefühl von Scheiße, ich habe versagt. Schon mit 3 Jahren, mit 4 Jahren. Schon viel früher oder viel später, egal. So, und wenn dieser Junge erwachsen wird und das nicht integriert, das nicht ins Bewusstsein kommt und nicht in die Heilung kommt, entsteht genau das. Männer, die vermeidend auf weibliche oder generell Emotionen reagieren, auf Bedürfnisse von Partnerinnen vermeidend reagieren, die eher weggucken, die keine Verantwortung übernehmen, die auch total Schiss haben vor dem Weiblichen, die deswegen in so eine Überermächtigung gehen, auch in so eine Machtfantasie, das kann sich auch sexuell äußern, und die Frau eher mal klein halten, Also auch das.
Ja, da sind sie sicher.
Ja, genau, um diese alte Unsicherheit des inneren Jungen irgendwie zu überdecken, dann gehe ich halt in so eine scheiß toxische Maskulinität, in so eine Macht rein und sag solche Scheißsätze wie, ob ich ihn jetzt reinstecke oder nicht. So, es ist krass, wie Frauen objektifiziert werden. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher mittlerweile, dass ein Grund dafür genau diese Dynamik ist.
Total.
Und auf der anderen Seite aber, Frauen, ich meinte, dass viele in Beziehungen in so Rollen oder Konflikten feststecken, glaube ich, Frauen, die auch unter den abwesenden Vätern gelitten haben, aber da hat es einen anderen Effekt. Nämlich, da geht es um Selbstwert auch. Also geht auch um, ging bei den Jungs auch darum, aber nochmal auf eine andere Art. Also die Frauen, die im Endeffekt immer noch darauf warten, irgendwo mal die Nummer eins zu sein, immer noch darauf warten, auf die stolzen Augen, die einen mal angucken und man sagt, und man sich fühlt wie, ich bin hier sicher. Cool, da ist jemand, der mich hält. Ich bin richtig so, wie ich bin. Ich bin gehalten. So. Mm. Das hat ja dann auch gefehlt. Auf einer gewissen Ebene. Yeah. Oder es wurde gemaßregelt oder wie auch immer. Yeah. Und dadurch entstehen, glaube ich, Dynamiken in Beziehungen, die super tricky sind, weil wenn diese zwei Mäuse dann erwachsen sind, dann sucht sie in ihm eine Stabilität, die sie von ihm eigentlich gar nicht bekommen kann, weil das eine alte Wunschvorstellung der inneren Maus ist, von Papa, also ihr Job eigentlich. Und er kann diese Stabilität, also sie trägt diesen Wunsch, aber diesen alten an ihn heran und er kann diesen Wunsch schon 70 Mal nicht erfüllen, weil ja bei ihm die Kacke mit dieser parentifizierten Mutternummer anläuft und er deswegen nochmal 70.000 Mal mehr auf Abstand geht.
Wo wir wieder zu dem Thema kommen, jeder in die Eigenverantwortung von seinen Themen und leider ist es immer noch so, es ändert sich ganz langsam, dass es immer noch so ist, dass die Männer viel weniger bereit sind, hinzugucken als die Frauen. Und ich wünsche mir so sehr, dass sich das verändert. Und auch bei uns, also auf unserem Insta-Kanal, wenn ihr noch nicht folgt, kommt mal rein, Wie geht Liebe Podcast, ist die Verteilung auch wieder, ich weiß nicht, 98-2%, was weiblich-männlich angeht. Und wenn wir gemeinsam an diesen Dynamiken und diesen Strukturen was verändern wollen, dann ist es einfach mega wichtig, dass mehr Männer mit reinkommen und sich auch beteiligen. Also, und mit beteiligen meine ich, ja, du hattest neulich so einen Fragensticker reingestellt. Mm. Und da kamen so viel coole Sachen, 100% von Frauen.
Ja.
Und ich würde mir so wünschen, weil ganz viele Männer sind total verunsichert von dem, was gerade diskutiert wird. Mm. Die kriegen teilweise Angst, checken es nicht, was ich. Es wäre so cool, wenn von denen dazu Fragen kommen würden, die wir mal in einer Liebe zu den Männern beantworten können, weil es geht hier nicht darum, dass alle Männer Arschlöcher sind und scheiße, aber wir haben alle Themen nicht auf dem Schirm. Und es ist unsere Verantwortung, Riesenverantwortung für uns und als Männer auch für diese Strukturen, die einfach patriarchale Kacke sind wir verantwortlich hinzugucken. Und das ist ja alles immer eine Einladung und eine Inspiration. Und die ist mega wichtig. Und ich war auch in meinem Leben in Phasen, wo das an mir abgeprallt ist, wo ich dachte, so, hat doch nichts mit mir zu tun, ich habe doch kein Problem.
Ja.
Also
ich, bitte, wir laden euch ein.
Wir freuen uns auf eure Männer.
Schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine DM auf Instagram mit euren Themen, mit euren Problemen. Gerne auch, vielleicht auch spannenderweise mal aus beiden Sichten.
Das wäre so cool.
Weil das, was ich gerade auch meinte, was wir meinten mit dieser Erklärung, wo ich gesagt habe, ich glaube, viele stecken im Ursprung in so einer oder in so einer ähnlichen Dynamik. Wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, ja gut, es könnte jetzt vielleicht sein, aber das weiß ich jetzt nicht, ob ich da ein inneres Kind habe oder nicht. Leute, das äußert sich in genau diesen überall oder sehr weit verbreiteten Kämpfen um, warum hat er jetzt schon wieder nicht dran gedacht, den Müll rauszubringen? Warum ist unser Haushaltsdings so ungleich verteilt? Warum habe ich als Frau...
Geil, du knüpfst so geil an unsere letzte Folge an.
Ja,
nämlich
gell?
Hieß,
Haushaltsbeziehungskiller. Oder?
Vor stimmt. 13 Monaten. Ja? Mhm.
Ja, oder warum ist Mental Load in Beziehungen so ungleich verteilt? Was auch immer. Ja, also es gibt ja tollerweise immer mehr Augenmerk darauf, wie und unter welchen grundsätzlichen einfachen, in Anführungsstrichen, Konflikten wir so leiden in unseren Beziehungen. Und an der Oberfläche geht es dann vielleicht um Mental Load oder um, keine Ahnung, strategische Unfähigkeit von Männern, die jetzt irgendwie keine Verantwortung dafür übernehmen, die Schuhgröße von Kindern zu wissen, zum Beispiel. Ja? Mhm. Also gibt's ja, ist ja mittlerweile in aller Munde. Das sind die Oberflächen. So. In der Tiefe stecken ganz andere Sachen dahinter. Und wenn wir das nicht in Heilung bringen, wird sich auch nichts verändern.
Ja.
So. Ja. Und das sind eben nicht nur politische oder strukturelle Themen. Das sind gesellschaftliche Themen, die aber alle auch einen riesengroßen Anteil ganz tief in jedem von uns in der Psyche haben. Und da ändern wir auch nicht nur mit, keine Ahnung, mehr feministischen strukturellen Veränderungen oder mehr Gleichberechtigung auf einer politischen Ebene oder sowas was. Also wenn wir da nicht mitgehen im Innen, das ist es natürlich, ich sage nicht, dass es keine Veränderung auf struktureller Ebene braucht, aber wenn wir im Innen nicht mitgehen, und zwar alle unabhängig von unserem Geschlecht, ändern wir das nicht, dann ist es nur draufgedeckelt.
Ja.
So.
Ja, da gäbe es noch viel drüber zu sprechen.
Ja. Jetzt sind wir da ganz schön reingefallen, ja, irgendwie dieses ja Thema, gell?
Ja, irgendwie, aber es ist halt auch so präsent und so wichtig gerade und ganz viele Menschen beschäftigt diese Thematik und die ist jetzt auch einfach dran und wichtig und wir wollen den Wandel und da gehört das einfach ganz, ganz weit dazu und wir sind ja da schon tief eingestiegen, so ein bisschen in der Vorbereitung. Mhm. Auch wenn wir das heute gar nicht so fokussiert haben. Aber es ist sehr spannend, was diese Dynamiken alles bewirken, was wir eigentlich nicht mehr wollen.
Ja, voll.
Aber was wir wollen?
Was wir wollen ist, die Leute treffen auf Tour. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich weiß, ich habe deine Gedanken gelesen.
Wenn ihr in der Nähe einer der folgenden Städte unterwegs seid, wie zum Beispiel München.
Was machst du für eine Reihenfolge? Ich kann die nur auswendig von vorne.
Hamburg.
Nein, wir fangen nicht in Hamburg an.
Berlin.
Ja.
Also nochmal von vorne. Wenn ihr in der Nähe einer dieser folgenden Städte seid, zum Beispiel Berlin.
Hamburg.
Köln.
Ich bin da nicht so flöse. München.
Stuttgart.
Frankfurt.
Dann hättet ihr die wundervolle Möglichkeit,
uns zu sehen.
Ja, vor allem Helena Delphi zu sehen, die nämlich mit ihrer unfassbar geilen Platte, die am 25.04. erschienen ist.
Und meiner tollen Band.
Und deiner abgefahrenen Band. Ja. Unterwegs ist in richtig coolen Locations.
Ja.
Also manche davon kenne ich und dachte, hey, cool, da mal aufzutreten, wäre ja voll geil. Und du machst es jetzt.
Mhm. Und das sind keine Riesen-Locations, ne? Also nochmal kurz.
Das sind schöne.
Süße, schnuggelige Lädchen, wo wir uns nochmal schön in die Augen gucken können. Also das ist kein Konzert der Entfernung, sondern es ist ein nahbares, schönes Konzert.
Ja.
Ja.
Und ich darf sogar als deine Support-Act vorher Mucke auflegen, wo ich mich voll drüber freue.
DJ Philo in the house, liebe Leute.
Ich finde das so eine coole, ich bin so gespannt, was das für eine Erfahrung wird, dass wir zusammen, während unser Hund betreut wird und die Kinder gut versorgt sind,
auf
wir
Tour
einfach
gehen.
Zusammen auf dieser Tour unterwegs sind. Ich bin so gespannt. Und
ja, das wird cool. Also du legst auf ein bisschen coole Stimmungsmusik.
Stimmungsmusik, so also wer mal auf dem Basen war oder auf dem Oktoberfest oder so, Malle-Hits lege ich auch gern auf. Gute Stimmung, einfach, dass ihr auch richtig on fire seid, wenn dann Helena Delphi die Bühne betritt.
Mhm. Genau, du bist sozusagen mein Support-Act und dann kündigst du mich wahrscheinlich mit sehr netten Worten an und dann komme ich auf die Bühne und meine Band Und dann spielen wir mein Album und das wird krass. Das wird richtig krass. Und danach sehen wir uns alle nochmal am Merch-Stand, machen ein paar Erinnerungsfotos miteinander und das wird, glaube ich, sehr bewegend, weil ja auch viele Menschen da draußen oder ein paar ja jetzt auch irgendwie meinen Weg jetzt auch mit Mira auch schon länger begleiten und ich find's cool, weil ich bin auf Insta mit auch den Leuten so ein bisschen im Austausch und manche kennt man halt auch mittlerweile schon.
Ja, also so es süß. Gibt Leute, und das ist so gell? Cool. Man liest dann so, also selbst ich kenne ja schon manche und dann liest man so, ey, ich freue mich so irgendwie auf Hamburg und ich so, ah, cool.
Ja.
Von dir habe ich schon so viel gelesen, ja, irgendwie an Kommentaren und so. Wie, was für eine Magic. Und es haben ja auch schon sehr viele Leute Tickets gekauft. Also das wird, und das ist auch so schön. Hey, mir kamen die Tränen so süß. Du hast dann so ein Connection-Post gemacht, wo die Leute, ja. Es gibt viele, viele Leute, die voll gern aufs Konzert wollen, aber irgendwie keine Begleitung haben und sich vielleicht auch nicht so trauen, allein auf Konzert. Und da tun sich jetzt gerade Gruppen zusammenfinden.
Mit WhatsApp-Gruppen.
Von Frauen, die jetzt so gemeinsam diese Konzerte machen. Mir kommen schon wieder die Tränen, weil ich es so schön finde.
Ja.
Das ist so cool, so was das für eine Verbindung schafft. Und
ja, und jetzt
das
überleg mal, wenn das jetzt Paare noch machen würden. Also das wäre ja auch wie geil, weil das haben wir, das ist auch ein Learning aus dem letzten Jahr, kommt mir jetzt gerade noch so, wie cool es einfach ist, sich zu connecten mit Menschen, die auch so diesen Weg des Bewusstseins wählen.
Ja.
Hey Leute, connectet euch mal als Paare.
Lasst uns mal connecten.
So, geht auf diesen Connect-a-Post und weil ich habe das jetzt bisher so ein bisschen auf Frauen gebrandet, die nicht alleine dahin hingehen wollen, aber jetzt mal ohne Witz, kauft doch Tickets für euren
Wo
Partner und euch oder andersrum auf Eventim.
Ja.
Ja. Oder auf helenadelphi.de. Also egal, bei mir auf Instagram findet ihr einen Link. Aber dann könnten die halt so Doppeldate-mäßig, weißt du? Und sowas ist auch richtig cool, wenn man befreundet ist mit einem anderen Paar oder mehreren anderen Paaren, die auf einem ähnlichen Weg sind, die Bock haben auf Veränderung, weil hey, wie cool ist es, wenn man sich dann austauschen kann?
Überleg mal so, in einem halben Jahr kommen dann so Nachrichten. Hey, schöne Grüße von unserem Spieleabend. Wir haben uns da auf deinem Konzert kennengelernt. Wir sind die besten Freunde. Und so.
Oh mein Gott, das wäre so cool.
Also ja, ich glaube, das wird wirklich besonders.
Wann fängt es an? 24.05. ist der erste Tourstopp in Berlin.
Lido.
Im Lido in Berlin. Und dann geht's weiter. Ende Mai auf jeden Fall sind diese Dates. Und ich freue mich, wenn ihr zahlreich erscheint. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dass wir uns mal irgendwie in echt sehen.
Ja.
Und es wird ein tolles Konzert vor allem. Also es wird musikalisch voll krass. Ich habe jetzt Anfang Mai die Tourproben 4 Tage. Sind wir da, schließen uns mit der Band ein und proben das alles. Wir haben aber schon natürlich alles vorbereitet und steht schon, wie wir es machen. Und manchmal
bringt euch Taschentücher mit, ihr werdet nämlich.
Also ja, aber nicht
werde,
nur.
Ich werde durchheulen wahrscheinlich.
Ich habe ja schon manchmal gelesen, dass die Leute ein bisschen Schiss haben vor meinem Konzert. Ja, weil die denken, dass es die ganze Zeit nur so tränendrüsenmäßig
aber
ist.
Aber es ist ja, also wenn ich rede von durchheulen, weil es mich so rührt und es im Positiven, es ist ja, das sind schöne heilsame Tränen und nicht ein, oh Gott, das ist alles schrecklich.
Also, trotzdem, es haben schon manche Leute geschrieben, dass sie Angst haben. Ich glaube, das liegt aber daran, dass ich so...
Ich kann ja noch so einen Coaching-Stand aufbauen neben deinem Merch-Stand, wo ich noch die Leute so ein 2-Minuten-Coaching wieder raushole aus ihren tiefsten Tiefen nach dem Konzert.
Nee, ich meine, ich kann verstehen, warum manche Leute diese Angst hatten.
Mhm.
Und das habe ich auch erkannt und ich versuche gerade, das ein bisschen zu ändern, weil mir ist aufgefallen, dass ich auf Instagram viel negativer und unlustiger rüberkomme, als ich eigentlich bin.
Ja.
Und ich komme auch in diesem Podcast, glaube ich, auch viel unlustiger und noch stiffer rüber, als ich eigentlich bin. Eigentlich, also erzähl doch mal den Leuten, wie ich eigentlich bin,
wenn man das, was du so zu Hause teilweise so präsentierst, in ein Bühnenlicht rücken könnte, dann hättet ihr auf jeden Fall viel zu lachen. Also ich habe das viel.
Nee,
ja, aber das darf sich vielleicht auch so einfach entwickeln.
Das muss sich so entwickeln, weil wirklich, es ist wie, mir wurde es immer klarer, auch die Farben und alles und vieles war so dunkel Aber ich war immer, oder ich bin schon immer ein extrem positiver Mensch. Mhm. Und ich fand's, irgendwann bin ich so, hab ich so drauf geguckt, dachte ich so, wie schade, dass mich bislang niemand so hier richtig kennengelernt hat.
So diese Seite von dir.
Außer im Mira-Kontext natürlich.
Ja.
Aber jetzt so als ich, würde ich mich gerne in Zukunft mehr trauen, ein bisschen goofy zu sein und einfach mehr ich zu sein. Deswegen habe ich auch vor kurzem dieses Video hochgeladen, wie ich mit Grobi mit dem Cabrio rumgefahren bin. Ja. Falls ihr es gesehen haben solltet. Ja. Aber wir werden sehen.
Ja, die Tour wird auf jeden Fall schön und ja. Es lohnt sich und ja.
Wir freuen uns auf euch.
Seid herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf euch.
Hey, das war eine schöne, jetzt entspannte, coole erste Folge.
Fand ich
also
auch.
Also was heißt erste? Erste in diesem neuen,
erste
in dieser
neue.
Neuen Season 2026.
Voll. Und Leute, gebt mal ein paar Sterne und teilt mal die Folge, wenn da was drin war, wo ihr sagt, hey, das mit dem inneren Kind oder das mit dem inneren Jungen oder das oder das.
Schickt dann eure Männer und Freunde und
genau. Fand ich interessant. Dann könnt ihr das mal teilen, wenn ihr wollt. Anderen Leuten davon erzählen und genau, schickt uns eure Fragen, eure Themen. Wir sammeln die alle und wir wollen in der nächsten Zeit immer wieder auf solche Sachen auch eingehen, weil ich glaube, das ist immer das Coolste, wenn wir mit euch
voll,
direkt
das zeigt
in Kontakt
uns voll,
sind.
Was ist gerade präsent und wir sind alle hier in derselben Area und uns betreffen dieselben Themen und
ja.
Das ist schön von euch zu lesen.
Cool. Dann vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Menschen.
So, jetzt gucke ich wieder da.
Wir wünschen euch eine
schön,
gute Zeit.
Schön, dass ihr
Zeit.
Bei uns wart hier.
Schön, dass ihr wieder
Studio.
Mit dabei wart. Und genau, vielleicht kommt ihr auch mal vorbei, wenn wir aufnehmen, zufälligerweise. Wenn ihr zufälligerweise mal hier vorbeilauft, während wir aufnehmen.
Tübingen.
Dann dürft ihr klopfen.
Wirklich?
Ja, also wenn jemand, der uns kennt, boah, das ist doch, als ob das mal jemals vorkommen würde. Die müssten ja zufälligerweise, die wissen ja nicht, wann wir aufnehmen. Aber wenn ihr zufälligerweise mal vorbeilauft und Hörer dieses Podcasts seid oder Hörerinnen und ihr seht, wie wir hier sitzen, durch die Scheibe, dann seid ihr herzlich eingeladen zu klopfen, zu winken, dann machen wir euch die Tür hier auf und dann könnt ihr mal kurz reinkommen und irgendwas sagen. Was hältst du davon?
Ja, ich meine, ich hatte ja schon... Ich finde es ja süß. Ich hatte ja die Idee, habe ich ja dir schon eröffnet,
ja.
Dass wir uns überlegt haben, ob wir mal einen... geplanten Aufnahmetermin machen, zum Beispiel einem Sonntag um 15 Uhr und dazu einladen, für die Menschen, die hier aus der Umgebung kommen oder Bock haben, mal dieses wunderschöne Tübingen kennenzulernen, mal hier vorbeisteppen und draußen liegen so Post-its und Stifte und man kann einfach so random mal so eine Frage oder so hier ans Fenster klatschen, was wir dann so irgendwie direkt mit reinnehmen. Das fand ich irgendwie so eine süße Idee. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie umgesetzt kriegen.
Oder wir machen hier so einen Kummerkasten, dass sie hier so Sachen einwerfen
cool.
können, weil dann müssen sie
so
nicht nur kommen, wenn wir aufnehmen, sondern ja, das wäre auch süß.
Auch
weil hier, wenn ihr es auch im Video seht, diese Scheibe, seht ihr diese Schlieren? Seht ihr diese Schlieren?
Diese Kindernasenabdrücke.
Es ist so süß einfach. Es ist so süß, weil hier auf dieser Höhe immer die Kinder stehen und dann wissen die, dass, also die. Man weiß irgendwie in Tübingen, dass das Miras Laden ist, so ein bisschen. Und immer wenn ich komme, sind hier neue Abdrücke von kleinen Kinderhänden, die sich hier platt gedrückt haben, geguckt haben, was ist hier drin.
Ist die Mira da?
Finde ich richtig süß. Wollte ich nur mal kurz sagen.
Ist auch das hat auch den Raum belebt. Man fühlt sich einfach wohl. Das ist einfach schön. Also,
so,
jetzt kommen wir mal zum
Ende.
Liebe Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ist doch nichts Neues. Komm. High five.
Der ist gar nicht mehr davon beeindruckt, wenn wir einfach dieselbe Person sind. Wir sagen, das passiert so oft, dass wir einfach genau die gleiche Sache sagen. Einfach im gleichen Moment.
Das ist der gute Vibe, den wir viben.
Mich schockt immer noch.
Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Liebe
also,
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
Wir sehen uns spätestens auf Tour.
Tschüssi.